Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Mick Eschner sitzt in der ersten Reihe. Mick, darf ich dich bitten, nach der Predigt mit uns zu beten? Ja? Kannst du nach vorne kommen, hier ans Mikro? Dankeschön. Ich möchte jetzt beten. Steht doch einmal dazu auf, bitte. Herr, wir bitten dich für die vielen Menschen, die du liebst und die dich nicht kennen. Wir bitten dich für die vielen Menschen, die dich kennen und die dich nicht wollen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns sendest und dass du andere Menschen sendest. Zu Menschen, die du liebst, die dich brauchen, denen du dich schenken willst. Herr, wir danken dir für Menschen, die du zu uns geschickt hast, die uns geprägt haben im Glauben, uns geholfen haben, Vertrauen zu fassen zu dir. Herr, wir bitten dich um deine Gegenwart, Herr, wie vorne Birgit es schon getan hat. Wir bitten dich, dass dein Geist uns berührt und dass wir mit dem Herzen hören können. Amen. Wer will, kann die ganze Predigt stehen bleiben, aber ihr könnt euch auch wieder setzen. Heute geht es also um Jona. Das ist dieser Mann, der im Bauch eines Wales war. Das ist wohl das Bekannteste von Jona, was selbst Menschen irgendwie mit diesem Namen verbinden, die sonst mit dem Glauben oder mit der Bibel wenig am Hut haben. Und trotzdem ist es etwas hoch Unwichtiges eigentlich in dem Buch. Es wird nur mit zwei Versen erwähnt, einmal wieder geschluckt, einmal kommt er wieder raus. Alles drumherum ist das Wichtige. Das Buch Jona ist eine Lehrerzählung. Es ist wie ein Spiegel, dem man sich selber vorhält und wo man guckt, bin ich das? Wo bin ich das? Kann mir das auch passieren? Das Buch Jona ist ein Buch geschrieben für Israel, dass das Volk Israel sich darin findet und sich fragt, was ist unser Auftrag, sind wir dem treu, was trauen wir Gott zu? Und es ist ein Buch für alle Menschen, die Gott kennen und die von Gott einen Auftrag haben. Ich lese uns das erste Kapitel aus dem Jona-Buch vor. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck, in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf du zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher. Da sagte Jona: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn: Ach, Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Jona ist ein Mensch von Gott berufen. Er soll an einem ganz bestimmten Ort etwas ganz Bestimmtes sagen. Gott will sich das Unrecht in Ninive oder was von Ninive ausgeht, nicht mehr ansehen. Gott will dieses Volk richten. Der Auftrag also völlig klar. Aber ob das den Menschen immer so recht ist? Es gibt doch immer viele Gründe, nicht zu tun, was Gott will. Auch Menschen, die Gott kennen und einen Auftrag haben, haben doch aber auch noch andere Wünsche im Leben und andere Ziele im Leben, als nur zu hören, was will Gott und das zu tun. Und diese Wünsche sind stark. Man will sein Leben nicht gefährden. Man will sicher leben, man will auch gut leben. Eine abgesicherte Existenz haben. Manche brauchen da mehr als andere, aber keiner will Angst haben, dass er morgen nichts mehr hat. Man will auch nicht dumm dastehen, sich irgendwie die Füße wund laufen und am Ende kommt nichts dabei raus. Man will doch auch Erfolg haben. Jona hat genau die gleichen Bedürfnisse. Absolut menschlich. Der soll nach Ninive gehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ninive, das ist die Hauptstadt der Assyrer gewesen. Und die Assyrer, das war das grausamste, schrecklichste Volk, was man sich damals überhaupt vorstellen konnte. Immer wieder haben sie andere Völker überfallen, zerstörten Kulturen, Städte, schlachteten die Bevölkerung ab, verschleppten Menschen. Das ist ungefähr so, als würde man einem Rabbi, einem jüdischen Rabbi irgendwie, aus Kassel gesagt haben, 1943, geh nach Berlin und predige offen auf den Straßen, dass das Unrecht, was das Naziregime durchsetzt, hier von Gott gestraft werden will. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Der soll in das Zentrum des Bösen gehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht fällt euch was ein, mit welchem Ort man das heute vergleichen könnte, wo Gott uns hinschicken könnte, was so schlimm ist wie Ninive. Ich weiß auch nicht, ob euch Menschen einfallen in Deutschland, wo man denkt, absolut böse, auf jeden Fall kriminell. Da habe ich Angst, denen zu begegnen, irgendwie mit denen in einem geschlossenen Raum zu sein. Die tun Menschen das Schlimmste an und die haben das Schlimmste verdient. Und die hören garantiert nicht auf mich. Die sind völlig zu für den Glauben. Und zu solchen Leuten schickt Gott den Jona. Ich weiß nicht, wie es euch ginge. Jona muss nicht einen Moment überlegen. Der geht sofort los in die andere Richtung natürlich, in die entgegengesetzte Richtung. Die Assyrer, ja, die würden doch überhaupt nicht auf ihn hören. Der würde da irgendwie, wie weit mag das sein, 200, 300 Kilometer durch die Wüste laufen, ja. Kommt da hin und die würden ihm überhaupt nicht zuhören. Er hätte einen riesen Aufwand ohne jede Aussicht auf Erfolg. Jona will sich sein Leben nicht versauen lassen. Das, was er geplant hat, was er für Visionen von seinem Leben hat, will er nicht riskieren. Er soll in den Osten gehen, an den Tigris, heute Irak, aber er geht in den Westen. Er will ganz in den Westen. Er geht in den Westen, ans Mittelmeer, nach Jaffo. Er will ein Schiff nach Tarsis haben. Tarsis, das ist der blühende Westen, ehrlich. So als würden wir jetzt irgendwo, weiß ich, in der Ukraine irgendwo auf dem Dorf wohnen, in, weiß ich auch nicht, und wir dürften jetzt irgendwie nach Deutschland in die Fürstvillenviertel irgendwo ziehen und da ein Haus bekommen. Das ist Tarsis. ganz im Westen, Südwesten von Italien, nördlich von Portugal. Wirklich, danach ist nur noch Meer. Tigris ist der äußerste Westen, eine Handelsmetropole. Die Phönizier, die großen Kaufleute damals, nannten ihre Schiffe Tarsisschiffe. Tarsis ist ein Symbol für Freiheit, für Reichtum, für Wohlstand. Ninive, ich gehe lieber nach Tarsis. Jona flieht vor Gott. Also wer sich das mal in Ruhe überlegt, der denkt, das kann doch gar nicht sein. Man kann doch vor Gott nicht fliehen, der ist doch überall. Flöhe er bis ans Äußerste des Meeres, ja. Da wäre auch Gott, wie dumm kann ein Mensch sein, ja. Dass er denkt, er könnte vor Gott fliehen. Jona nimmt Gott nicht ernst. Aber so ist es, glaube ich, immer, wenn jemand Gott kennt, wenn jemand weiß, Gott möchte von ihm etwas getan haben und er stellt sich taub oder sie stellt sich taub und sagt, nee, das mache ich nicht. Und sie taucht ab, sozusagen. Jona findet tatsächlich ein Boot und er zahlt den Fährpreis. Das wird sehr teuer gewesen sein. Tarsis ist mehrfach so weit weg im Westen wie Ninive im Osten. Es ist ja nicht so, dass das Leben ohne Gott umsonst wäre, ja? Dass das nichts kostet. Das kostet auch, ist ja völlig klar. Das kostet auch meine Kraft, meine Fantasie. Das Leben kostet immer das Leben. Es ist nur die Frage, wofür man es gibt. Ja? Jeder am Ende des Lebens muss er sagen, was ich an Leben hatte, habe ich ausgegeben. Jetzt bin ich vom Herrn. Das Leben kostet immer das Leben. Und hier in den Westen zu fahren, das ist teuer gewesen. Zuerst geht alles gut. Stell mir so vor, der steht so am Bug des Schiffes und die Küste wird immer kleiner. Zunächst sieht man noch ein bisschen was, dann nur noch so ein Streifen am Horizont. Das ist das Land, wo Gott zu mir geredet hat. Das ist eigentlich meine Heimat. Aber wie ohnmächtig kann Gott sein, wenn ein Mensch nicht will? Jona entscheidet sich gegen Gott, das geht auch. Es wird immer kleiner, die Vergangenheit, da, wo Gott gesprochen hat und was von ihm wollte. Ade Israel, Ade Jahwe, Ade Gemeinde. Jetzt muss Gott ohne mich ans Ziel kommen. Wird er auch? Gott ist doch so groß, der kann doch auf mich verzichten. Ich höre einfach nicht. Ich höre nicht mehr. Zuerst geht alles gut und dann kommt der Sturm. Gott sei Dank. Denn durch diesen Sturm kommt Jona zurück zu Gott. Gott ist ihm nachgegangen. Was hätte er denn gemacht da in Tarsis? Eine Segelschule geöffnet, so ein Strandcafé oder sowas? Sich in die Sonne gelegt? Das ist doch nicht das Leben, was er gewollt hat. Gottlos, heimatlos, sinnlos. Gott geht ihm nach durch den Sturm. Gott sei Dank. Der Sturm zerreißt die Segel, alle Seeleute arbeiten um ihr Leben. Kostbare Ladung wird über Bord geworfen. Lieber mit leichtem Gepäck leben, als mit schwerem Gepäck untergehen. Und Jonas Ungehorsam bringt andere Menschen in Lebensgefahr. Das ist auch nicht nur hier bei Jona so. Wenn Menschen Gott nicht gehorchen, wenn Menschen sich von Gott nicht senden lassen, wenn Menschen sich auflehnen gegen Gott, dann leiden ganze Familien, ganze Freundeskreise, vielleicht eine Stadt, vielleicht eine Gemeinde, weil Leute stur sind und Gott weglaufen. Alle bangen um ihr Leben und beten jeder zu seinem Gott und Jona schläft. Ein toller Missionar, wirklich ein toller Mensch Gottes, wow. Der Gott kennt und die Welt brennt und er pennt. Super. Eine Karikatur eines Missionars, ein Abziehbild. Kriegt den Mund nicht auf, wo er reden sollte, legt die Hand nicht ab, wo er nötig wäre und er betet nicht mal. Ja, was soll er denn auch beten? Befiehl dem Herrn deine Wege oder wie? Kann er schlecht singen, ne? Wenn man vor Gott flieht? Befiehl dem Herrn deine Wege, aber nicht ich. Was soll er denn beten, wenn er vor Gott flieht? Ich will deinen Willen nicht tun, aber tu du meinen. Hä? Ist das so? Beten wir so? Lass mich zufrieden, aber segne mich. Jona muss erst geweckt werden. Der Kapitän rüttelt ihn wach, unsanft, deutlich. Wie kannst du jetzt schlafen? Siehst du nicht, was hier los ist? Menschen kämpfen ums Überleben und du schläfst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Fass mit an. Und ein bisschen später fragen sie ihn dann, wo kommst du her? Wo willst du hin? Weißt du das? Wohin bist du auf dem Weg? Zu welchem Volk gehörst du? Und dann heuchelt Jona sein Bekenntnis herunter. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das klingt so wie ein Mensch, wie ein Christ, der seit Jahren nicht mehr nach Gottes Willen fragt, der nur noch sein eigenes Leben lebt. Und dann in der Krise, wo alles zusammenbricht, da sagt er, ich bin ein Baptist oder ich bin Katholik oder ich bin Lutheraner oder ist ja egal, Methodist auf jeden Fall. Ja, ich bin ein Mensch, ich bin ein Christ und ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und der Herr ist mein guter Hirte. Stimmt doch alles nicht. Wie soll denn Gott der gute Hirte sein, wenn er nicht mehr mein Herr ist, wenn ich gar nicht nach ihm frage? Wie soll er mich dann führen? Das ist doch alles totes Formelwissen. Das hat er im Synagogenunterricht gelernt hier, was er hier aufsagt. Frommen Juden oder auch einen Nicht-Frommen, den kannst du wecken in der Nacht und sagst, wer bist du? Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der Himmel und Erde gemacht hat. Der heuchelt doch, der lügt doch. Äußerlich konnte Jona von Gott weglaufen, innerlich nicht. Er wusste immer noch um Gott. Jetzt weiß er sich wieder konfrontiert mit ihm, spätestens durch dieses Bekenntnis. Was glaubt er denn wirklich? Wer ist er denn wirklich? Und er sagt, er werft mich ins Meer und das Wasser wird sich beruhigen. Die Ausleger sind recht. Naja, also man diskutiert das, man weiß nicht ganz klar, warum sagt er das jetzt. Positiv könnte man sagen, der bietet sich als Opfer an. Der gibt sich hin, damit die anderen leben. Und dadurch ist Jona ja auch ein Vorbild für Christus geworden. 3 Tage im Tod unter Wasser im Fisch. 3 Tage war Jesus tot, nach 3 Tagen auferstanden, nach 3 Tagen wieder an Land gespuckt. Oder aber andere Ausleger sagen, der ist immer noch auf der Flucht. Der will immer noch von Gott weg. Lieber sterbe ich als umkehren. Lieber sterbe ich als ein Leben zu führen, das Gott vielleicht von mir will. Das will ich nicht. Suizid, Selbstmord, kann das sein, dass er sich hier einfach umbringen wollte? Das ist ein sehr ernstes und ein trauriges Thema. Ich denke, fast jede und jeder hier im Raum kennt jemand, der sich umgebracht hat. Ein Mensch nimmt den Freitod, als wäre er dazu frei. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Druck, da sind Irrtümer über sich selbst und sein Leben, die eine Rolle spielen, aber keine Freiheit. Andere Menschen bleiben zurück mit schmerzlichen Fragen. Warum hat sie das getan? Warum hat er das getan? Wie konnte er mir das antun? Das sind in Deutschland viele, die sich das Leben nehmen. Tarsis ist so viel wie Deutschland, ja? Ein reiches Land im Westen. Andere Menschen fliehen dahin, weil sie da nicht hungern müssen, nicht verfolgt werden, ihre Meinung sagen können, sie wollen es einfach besser haben. Und dennoch sterben in Deutschland doppelt so viele Leute jedes Jahr durch Suizid, durch Selbstmord, wie als Verkehrstote, muss man sich mal vorstellen. Also Wohlstand und Freiheit, offensichtlich ist das nicht, was Menschen Freude am Leben gibt. Der Sturm findet innerlich statt. Die Seele geht über Bord. Die Auslöser, ich habe ein bisschen im Internet gelesen dazu jetzt, als erste Stelle wird genannt Versagenserfahrungen. In der Schule, im Studium, in dem Beruf, in der Familie. Man hat so versagt und denkt, ich schaffe das, ich kann das nicht, bin überfordert. Liebeskummer, Trennungen, Einsamkeit. Als zweites Süchte, psychische Krankheiten. Oder es sind Menschen, wo einfach ein Lebenstraum platzt, wo man immer dachte, weiß ich, so will ich leben, das gehört zu meinem Leben und dann platzt das, weil die Familie kaputt geht, weil der Ehepartner stirbt. Und dann haben die Menschen nicht die Vision, die Kraft zu sagen, Und ich bin jetzt in der Lage, mir ein anderes Leben aufzubauen. Ich habe den Job verloren und ich will das arbeiten und jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe studiert und bin dreimal durchgefallen, habe mein Studium nicht geschafft. Jetzt ist mein ganzes Leben umsonst. Da geht was Ernstes kaputt und die können sich nicht mehr vorstellen, dass man auch dann anders leben kann, dass man eine andere Art von Leben beginnen kann und glücklich wird dabei. Man sehnt sich nach Ruhe und meint, sie im Tod zu finden. Dabei weiß man gar nicht, wie laut das ist nach dem Tod. Ob das wirklich Ruhe ist. Oder man will andere bestrafen, so verrückt das ist. Menschen, die selber gelitten haben, vielleicht als Kinder schwer gelitten haben, selber schwere Verluste erlitten haben und dann mit irgendeiner verrückten Logik denken, man könnte das ausgleichen, wenn man sich jetzt das Leben nimmt. Und dann müssen andere leiden. Wo ist denn da der Ausgleich? Habe ich ja doppelt verloren. Aber das ist eine Logik für Menschen, die sich das Leben nehmen. Haben Schweres erlebt und denken, das mache ich jetzt auch. Und sie gleichen gar nichts aus, sie haben zweimal verloren. Und sie bestrafen andere. Die tieferen Ursachen liegen anders, tiefer als das, was man im Moment als Anlass hat. Ich habe vor Jahren von einem Seelsorger gelesen, man solle in jedem Gottesdienst dran denken, dass da auch jemand sitzt, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Darum wollte ich das heute mal aufgreifen, dieses Thema vom Jona-Buch. Ist heute jemand hier, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen? Sieht man sich ja nicht an. Wenn ja, dann kann ich dich nur bitten, öffne dich jemandem, rede mit jemandem. Die Entscheidung wird dir keiner abnehmen. Such Therapie. Die Gründe liegen tiefer als das, was du gerade denkst und das Leben ist viel weiter und viel offener. Was haben Menschen erlebt? Im Krieg, an Flucht, an Leid. Und davon sitzen wahrscheinlich auch welche heute hier. Die könnten erzählen, wie grausam manches in ihrem Leben war. Und sie haben weitergelebt und glücklich weitergelebt. Jona ertrinkt nicht. Der schwimmt auch nicht lange. Gott schickt ihm ein wunderbares Transportmittel, könnte man sagen. Ein Fisch fungiert als Taxi ans Trockene. Und jetzt erst, ganz unten, wo er ganz unten ist, da fängt er an zu beten. Das Gebet, was wir im Jona-Buch finden, was er dann im Wal, im Fisch, heißt es dann nur, im großen Fisch betet, ist ein Gebet im Rückblick, was da jetzt reingeschrieben wird. Ich lese uns einen Auszug davon. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich um meinen Kopf. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. So betet Jona. Ich will die Geschichte zu Ende erzählen. Vorhin hat Birgit schon die Pointe auch erzählt. Jona geht nach Ninive und die Assyrer kehren um. Der König der Assyrer, dieser Weltmacht, ja, der sagt, dass alle im Land fasten sollen, Bußgewänder tragen. Die Heiden beten zu Jahwe. Vielleicht ist ja noch Hoffnung. Und Jona, der kriegt das alles gar nicht mehr mit. Der ist schon wieder weg. Der hat seine Pflicht erfüllt, der hat gepredigt und ist wieder abgehauen. Der hat ein sicheres Plätzchen gefunden am Stadtrand, so ein bisschen erhöht. Ja, und da baut er sich eine wunderschöne Hütte in erhobener Stellung, wo er alles schön beobachten kann, was da unten in der Welt so los ist. Mit Liebe zum Detail hat er sich sein eigenes Nest gebaut. Jetzt kann er sich doch auch wirklich mal zur Ruhe setzen. Ja, Jona hat echt seinen Job getan. Der ist nach Assyrien gegangen. Der hat sein Leben riskiert und jetzt hat er eine schöne Hütte am Stadtrand. Und Gott lässt eine große Staude wachsen, die ihn von der Sonne schützt. Und ein Wurm beißt an die Staude Und an einem Tag verwelkt sie und der arme Jona ist schon wieder total verzweifelt. Am liebsten will er jetzt sterben, meine Staude ist kaputt. Ich mag diese Sonne doch nicht. Das wäre so, als würde irgendjemand, der ein Motorrad liebt, ein Motorrad geklaut bekommen. Ja. Und ich weiß auch nicht, dein Gartenhaus brennt ab und du liebst doch deinen Garten so. Dann sagst du, so will ich nicht mehr leben. Wieder ein zweites Mal, jetzt spricht Gott zu Jona und sagt, dich kümmert diese Staude. Wie sollte ich dann nicht über die große Stadt Ninive bekümmert sein? Gott will ihm seine Liebe zeigen für die Menschen anhand dieser blöden Staude. Das Buch Jona kann man irgendwie nicht ohne Schmunzeln lesen, finde ich. Ein Mensch, der meint, vor Gott fliehen zu können und Gott kriegt ihn dann doch noch durch schwere Erlebnisse und anhand eines Strauches muss er ihm zeigen, wie sehr er die Menschen liebt. Jona kann man auch nicht ohne Ärger lesen, dass Menschen, die Gott kennen, schlafen und andere um ihr Leben kämpfen. So viel Sturheit und kann einen zornig machen. Und man kann das Buch Jona nicht ohne Schrecken lesen, wenn man ehrlich ist und es sich selber mal vorhält und sagt, wo bin ich denn so einer, der schläft, wo andere in Not sind? Wo bin ich denn so ein Abziehbild eines Missionars, der Gott kennt und die Ewigkeit kennt und sich sein Häuschen baut und dem die Welt egal ist? Wo bin ich einer, der vor seinem Auftrag flieht, der sich lieber den Tod wünscht, als ein Leben zu führen, wie Gott es vielleicht für mich will? Wo bin ich einer, der erst ganz unten wieder anfängt zu beten? Wo bin ich eine, die wieder gerufen werden muss, die wieder wachgerüttelt werden muss, damit sie mit Gott lebt? Und zuletzt kann man das Jona-Buch nicht ohne Hoffnung lesen, finde ich. Dass Gott so fantasievoll ist und an Jona festhält und ihn nicht loslässt. Und dass Gott diese Leute auf dem Schiff rettet. Und dass diese schlimmen Menschen da in Ninive tatsächlich Buße tun. Gott hat dich gerufen in deinem Leben. Und du bist nicht ersetzbar. Und Gott will dir seine große Liebe für die Menschen zeigen. Amen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.